Mitten in den oft zitierten Verheißungen des Propheten Jesaja versteckt sich ein kurzer, unscheinbarer Abschnitt über einen Mann namens Eliakim. Auf den ersten Blick wirkt er wie eine historische Randfigur im Palast Judas, und doch entfaltet Gott gerade an ihm ein erstaunlich reiches Bild seines Christus. Was bedeutet es, dass Christus als Verwalter, als Schlüsselträger und als in einen sicheren Ort geschlagener Nagel beschrieben wird, und wie prägt das unser Vertrauen auf ihn in einer unsicheren Welt? Christus, der Verwalter und Vater als Quelle und Versorger im Haus Gottes. Wenn Jesaja Eliakim als neuen Verwalter über das königliche Haus beschreibt, öffnet sich ein Fenster in das Herz Gottes mit seinem Haus. Es ist bemerkenswert, wie persönlich diese Einsetzung geschildert wird, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Nicht ein Funktionär tritt an die Stelle Schebnas, sondern ein Vater, einer, aus dem Versorgung, Schutz und Richtung hervorgehen. In Eliakim sehen wir wie durch eine Linse den Christus, den Gott in der Auferstehung eingesetzt hat als den, der alles ordnet, was in Gottes Haus geschieht, und der selbst die Quelle dessen ist, was das Haus braucht. Der Verwalter verwaltet nicht sich selbst, sondern die Schätze eines anderen, so verwaltet Christus die Fülle Gottes und bringt sie in eine greifbare Nähe zu den Menschen, die Gott gehören. Eliakim ist eines der umfassendsten Sinnbilder auf Christus. Dieses Sinnbild begegnet uns nur in 5 Versen in Jesaja 22, nämlich in den Versen 20 bis 24. Obwohl dieser Abschnitt des Wortes kurz ist, ist er sehr schwer zu verstehen und auszulegen. In diesen Versen zeigt dieses Sinnbild 6 Aspekte Christi. Erstens ist er der Verwalter im Haus Gottes. Zweitens ist er der Vater als Quelle und Versorger für das Volk Gottes. Damit bekommt auch das Wort vom Haus Gottes eine innere Tiefe. Paulus schreibt, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wo Gott wohnt, da ist nicht zuerst Struktur, sondern Leben, nicht zuerst Organisation, sondern eine Beziehung zu dem, der als Verwalter und Vater mitten im Haus steht. Alles, was in diesem Haus geschieht, ist darauf angewiesen, dass von ihm her Versorgung fließt. Wenn im Dienst Weisheit nötig ist, wenn Versöhnung aussteht, wenn Trost gesucht wird, entspringen diese Dinge nicht aus psychologischer Klugheit oder religiöser Anstrengung, sondern aus Christus, der zur Mitte der Vorratskammer geworden ist. Wo wir versuchen, aus eigener Kraft zu tragen, zu erklären, zu lösen, tritt unmerklich ein Schebner an die Stelle Christi, etwas Menschliches, das sich an Gottes Haus zu schaffen macht, aber nicht aus Gott selbst lebt. Darum ist es kein Randdetail, dass Eliakim den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein soll. In der Sprache der Schrift meint Vater nicht nur Ursprung, sondern auch fortwährende Quelle. Christus ist nicht lediglich historischer Gründer der Gemeinde, sondern der, aus dem heraus das Haus Gottes täglich atmet und lebt. Wenn Paulus bekennt, dass Christus uns von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht worden ist, dann zeigt sich darin die Fülle dessen, was der Verwalter des Hauses für die Seinen bereithält. Unser Mangel, ob an Klarheit, an innerer Kraft oder an Liebe, ist nicht ein Defizit in Gottes Vorratskammer, sondern ein Ruf, uns neu dem Herrn zuzuwenden, der diese Vorratskammer verwaltet und sich selbst darin in reichem Maß austeilt. Diese Sicht verändert das Gemeindeleben. Statt von Programmen und Begabungskulturen abhängig zu sein, beginnt eine Gemeinde, aus der ständigen Austeilung Christi zu leben. Die Gläubigen werden, wie Petrus sagt, gute Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, weil sie selbst zuerst von Christus als dem großen Verwalter empfangen. Was dann weitergegeben wird, ist nicht das eigene Profil, sondern die erfahrene Gnade. In dieser Atmosphäre verliert der heimliche Konkurrenzkampf seinen Boden, denn alle beziehen aus derselben Quelle, und kein Glied im Leib Christi ist der Ursprung dessen, was es gibt. So wächst ein stilles Vertrauen, für jeden Tag, für jede Aufgabe, für jede Prüfung hat der Herr des Hauses bereits vorgesorgt. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. So wird das Bild Eliakims zu einer Einladung, das eigene Glaubens- und Gemeindeverständnis neu zu ordnen. Anstatt den Blick auf eigene Ressourcen zu richten oder enttäuscht auf menschliche Begrenzungen zu starren, darf das Herz bei dem bleiben, der in Gottes Haus zugleich Verwalter und Vater ist. In seiner Gegenwart wird Mangel nicht geleugnet, aber er verliert die Macht, zu bestimmen, was möglich ist. Wer lernt, seine innere Erwartung an diesen Christus zu knüpfen, erfährt, dass Gottes Haus nicht verarmt ist und dass gerade die persönliche Schwachheit zum Raum wird, in dem die mannigfaltige Gnade des großen Verwalters sichtbar werden kann. Christus, der Schlüsselträger des Schatzhauses Gottes. Das Bild vom Schlüssel auf der Schulter Eliakims macht anschaulich, welche Vollmacht Christus im Blick auf Gottes Haus trägt. Über Eliakim sagt Gott, und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen, und niemand wird schließen, er wird schließen, und niemand wird öffnen. Die Schulter ist der Ort des Tragens, nicht des zur Schaustellens. Der Schlüssel ist nicht Schmuck, sondern Werkzeug, ein Ausdruck von Verantwortung und Befugnis. Wenn Christus dieses Wort in der Offenbarung auf sich selbst bezieht, wird deutlich, dass die eigentliche Schatzkammer des Hauses Davids die Reichtümer Gottes in ihm sind. Diese Dinge sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand wird zuschließen, und der zuschließt und niemand schließt auf. Der lebendige Christus ist der Einzige, der das Herz Gottes und die Schätze seiner Gnade wirklich öffnen kann. Der allumfassende Christus, wie er durch Eliakim versinnbildlicht wird, ist auch derjenige, auf dessen Schulter der Schlüssel des Hauses Gottes, dargestellt durch das Haus Davids für den Aufbau des Königreich Gottes, gelegt ist. Das Haus Davids diente der Aufrichtung des Königreichs Davids und das Haus Gottes dient der Aufrichtung des Königreich Gottes. Die Gemeinde ist das Haus Gottes und die Gemeinde ist auch das Königreich Gottes. In der Gemeindeperspektive bedeutet das, die Gemeinde ist zwar Haus Gottes, aber sie verfügt nicht souverän über die himmlischen Vorräte. Sie bleibt abhängig von dem, der den Schlüssel trägt. Wenn Paulus von den unausforschlichen Reichtümern des Christus spricht, meint er nicht statische Leere, sondern einen Reichtum, der erschlossen werden will. Wo ein Wort der Schrift plötzlich wie Licht durch die Seele geht, wo eine bekannte Wahrheit plötzlich zu Nahrung wird, wo ein müdes Herz in der Gemeinschaft der Heiligen neu belebt wird, dort hat Christus eine Tür geöffnet. Niemand außer ihm kann das tun. Und ebenso real sind die Zeiten, in denen diese Tür wie verschlossen wirkt, die Worte bleiben flach, die Gebete mühsam, der Zugang zur Freude scheint verstellt. Es ist eine tröstende und zugleich ernsthafte Einsicht, dass auch über solchen Phasen nicht der Zufall herrscht, sondern der, der den Schlüssel trägt. Dass Christus öffnen und schließen kann, stellt ihn nicht in die Nähe willkürlicher Macht, sondern zeigt ihn als treuen Hausherrn. Er öffnet nicht jede Kammer seiner Reichtümer zu jeder Zeit in gleicher Weise, weil er uns nicht an Erfahrungen binden will, sondern an seine Person. In dem Maß, in dem Schebnerersatz, selbstsichere Stärke, religiöse Fassade, geistliche Systeme, unsere Erwartung füllt, wird die Tür zu bestimmten Vorratskammern eng bleiben. Nicht, weil Christus geizig wäre, sondern weil das Herz voll ist von anderem. Wo er aber Raum gewinnt, wo wir uns der Wahrheit stellen, wo Unversöhntes nicht mehr beschönigt wird, da entstehen Wege, auf denen er neu aufschließt. Dann wird spürbar, was Paulus über das Königreich Gottes sagt. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieses Reich ist keine Theorie, sondern erlebte Wirklichkeit, wenn der Herr mit seinem Schlüssel Türen in unserem Inneren öffnet. Aus dieser Sicht wird der Blick auf die Gemeinde nüchtern und hoffnungsvoll zugleich. Nüchtern, weil keine Methode, keine besondere Salbung einzelner Personen und keine Tradition an die Stelle des Schlüsselträgers treten kann. Wo man das doch versucht, bleibt das Haus äußerlich in Betrieb, aber innerlich verarmt. Hoffnungsfroh, weil die Lebendigkeit der Gemeinde nicht an ihre äußere Stärke gebunden ist, sondern an den, der treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Wenn Christus die Tür zum Schatzhaus Gottes öffnet, kann selbst in äußerlich schwachen Verhältnissen eine Fülle an Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist aufleuchten. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen, und niemand wird schließen, er wird schließen, und niemand wird öffnen. Und an den Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe, diese Dinge sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand wird zuschließen, und der zuschließt und niemand schließt auf. So hilft das Bild vom Schlüssel Davids, der auf der Schulter Christi ruht, eine stille Gelassenheit zu lernen. Nicht jeder verschlossene Raum im eigenen Inneren ist Versagen, nicht jede geöffnete Tür ist Verdienst. Wo das Herz sich daran gewöhnt, Christus als den zu sehen, der aufschließt und zuschließt, kann es sich leichter von innerem Druck lösen und zugleich wacher werden für sein leises Wirken. In dieser Haltung wächst eine Erwartung, die nicht fordernd, sondern vertrauensvoll ist. Der Herr wird uns, persönlich wie als Gemeinde, nicht vor verschlossenen Vorratskammern stehen lassen, sondern genau das Maß seiner Reichtümer öffnen, das uns tiefer an ihm bindet. Christus, der feste Nagel und die Gefäße der Herrlichkeit im Haus Gottes. Das Bild des eingeschlagenen Pflocks gehört zu den stillen, aber starken Bildern der Schrift. Über Eliakim heißt es, und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort, und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein. Ein Pflock gibt Halt, wo sonst alles ins Rutschen geriete. Er muss nicht schön sein, aber er muss sicher sitzen. In der Auslegung des Neuen Testaments wird dieser feste Ort erkennbar als der himmlische Bereich selbst, dorthin, wo Christus nach seiner Auferstehung erhöht wurde. Paulus spricht von einem Menschen, der zum dritten Himmel entrückt wurde, in diese Sphäre hat der Vater seinen Sohn gesetzt. Man könnte sagen, Gott hat Christus wie einen Pflock in seine eigene Gegenwart hineingetrieben, unerschütterlich, unverrückbar. Damit ist der letzte Halt des Glaubens nicht ein frommes Gefühl, sondern eine in Gott selbst verankerte Person. Christus ist derjenige, den Gott als Pflock, als Nagel, an einen festen Ort eingeschlagen hat. In der Typologie steht dieser feste Ort für den dritten Himmel. Christus wurde aus den Toten auferweckt und in den dritten Himmel erhöht, dorthin, wo Gott ist. Ohne das Buch Jesaja wüssten wir nicht, dass Gott, als er Christus erhöhte, ihn als Pflock an den Ort einschlug, an dem er selbst ist, in die Himmel. Christus ist heute in den Himmeln wie ein Pflock, der in Gott eingeschlagen ist. Er ist der Pflock, an den wir alle uns hängen. Auf diesen Pflock hin entfaltet Jesaja ein weiteres Bild, dann werden sie sich an ihn hängen. Die Folge dieses Einschlagens ist nicht, dass der Pflock allein in der Wand steht, sondern dass Lasten an ihm hängen, Gefäße, Schalen, Krüge. Die Schrift beschreibt sie als die ganze Herrlichkeit des Hauses seines Vaters, alle kleinen Gefäße, von den Schalen an bis zu allen Krügen. Hier wird das Volk Gottes als eine Vielfalt von Gefäßen sichtbar, die einen klein und unscheinbar, die anderen groß und tragfähig, die einen eher zur schnellen Erfrischung, die anderen zur lang anhaltenden Vorratsspeicherung geeignet. Dass sie alle hängen müssen, ist kein Mangel, sondern ihre Bestimmung. Ein Gefäß hat seinen Sinn nicht darin, sich selbst zu tragen, sondern darin, gehalten zu werden und gefüllt zu sein. In diesem Licht verändert sich, wie wir unsere eigene Schwachheit sehen. Wer sich als kleines, brüchiges Gefäß erlebt, neigt dazu, sich für ungeeignet zu halten. Das Bild vom Pflock in einem sicheren Ort lenkt den Blick weg von der Tragfähigkeit des Gefäßes hin zur Tragkraft dessen, an dem es hängt. Christus ist der, den Gott selbst hält. Wenn er der Pflock ist, dann ist das eigentliche Risiko unseres Lebens nicht, dass wir ihn nicht halten könnten, sondern dass wir gar nicht an ihm hängen. Wo aber die Verbindung da ist, im einfachen Vertrauen, im aufrichtigen Ruf, im leisen Festhalten an seinem Wort, dort ruht das Gewicht unseres Lebens auf seiner Stärke. Dass wir Gefäße der Herrlichkeit sein sollen, bedeutet nicht, dass wir aus uns heraus glänzen müssten, sondern dass die Würde des Hauses Gottes sichtbar wird, indem Christus viele, auch sehr unvollkommene Menschen trägt. Diese Gefäße werden in der Schrift häufig mit Wasser und Wein in Verbindung gebracht. Wasser steht für den Geist, der den Durst stillt, Wein für das göttliche Leben, das froh macht. Ein Gefäß, das am Pflock hängt, ist dazu bestimmt, gefüllt zu werden und weiterzugeben. Wo Christus der feste Punkt unseres Lebens ist, entsteht eine stille Freiheit, anderen zum Gefäß der Erfrischung und der Freude zu werden. Nicht, weil wir aus eigener Stärke etwas anzubieten hätten, sondern weil aus dem Halt, den wir in ihm haben, etwas überfließt. Dann erfüllen sich Worte wie die aus Esra, er hat uns gerettete Übrigelassen und uns einen Pflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Der von Gott gegebene Pflock wird zur Quelle von Helligkeit und Belebung, gerade in bedrückenden Umständen. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort, und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein. Dann werden sie sich an ihn hängen. Das Bild vom in einen sicheren Ort geschlagenen Pflock lädt ein, das eigene Leben weniger als Balanceakt auf unsicherem Untergrund zu sehen und mehr als Hängen an einer verlässlichen Wirklichkeit. Wenn Christus der von Gott eingeschlagene Pflock ist, dann müssen Umbrüche, Verluste und innere Erschütterungen nicht das letzte Wort haben. Auch wenn vieles, woran man sich gehalten hat, brüchig wird, bleibt dieser eine Punkt, an dem sich alles festmachen lässt. Aus dieser stillen Gewissheit heraus können wir es wagen, unsere Zerbrechlichkeit nicht zu verstecken und zugleich anderen zum Halt und zur Erfrischung zu werden, nicht, weil wir stark wären, sondern weil der Pflock trägt. Herr Jesus Christus, du treuer Verwalter im Haus Gottes, wir preisen dich, dass alle Schätze des Vaters in deinen Händen sicher sind und dass du selbst unsere Quelle und unsere Versorgung in allem bist. Danke, dass du der Schlüsselträger bist, der uns den Zugang zu den Reichtümern Gottes öffnet und unser Herz immer wieder neu für deine Fülle erschließt. Danke, dass du als fester Nagel im Himmel verankert bist und dass unser Leben, mit all seiner Zerbrechlichkeit, an dir hängt und in dir geborgen ist. Fülle uns neu mit dem lebendigen Wasser deines Geistes und mit dem freudigmachenden Wein deines göttlichen Lebens, damit wir als Gefäße im Haus Gottes anderen zum Segen werden. Stärke unser Vertrauen, dass du das Haus Gottes treu baust und vollendest und dass nichts und niemand uns aus deiner tragenden Hand reißen kann. Lass uns in deiner Nähe bleiben, aus deiner Fülle leben und deine Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln. Amen.